Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SOVD-Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt wie immer unsere Expertin für Sozialrecht, Sozialpolitik, Katharina Lorenz. Hallo Katharina, guten Tag.
Hallo Steffi.
Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier sind und über ein Thema sprechen, nämlich wir sprechen über Sport.
Ja.
Im weitesten Sinne, was ja eigentlich nicht so wirklich ein SOVD-Thema ist, muss man sagen. Aber wenn man genauer hinguckt, dann ist es definitiv ein Thema für uns, weil wir sprechen darüber, wie es ist, wenn Menschen mit Behinderungen Sport machen möchten.
Ja.
Und eigentlich denkt man, naja, können sie ja machen, ne?
Sollte kein Problem sein,
aber natürlich gibt es Behinderungen, da brauchen Betroffene entsprechende Hilfsmittel. Mhm. Und auch Hilfsmittel klingt ja häufig so, als bräuchten das nur Menschen über 60, wenn sie, weiß ich nicht, vielleicht pflegebedürftig sind oder so. Und unsere heutige Folge zeigt auf alle Fälle, dass dem nicht so ist.
Genau.
Also wir sprechen heute einmal über einen Fall mit einer etwas jüngeren Frau und wir haben einen Gast eingeladen. Mhm. Auch er ist noch ein ganzes Stück unter 60. Mhm. Und deshalb sprechen wir heute darüber, wie das ist, wenn man Sport machen möchte als Mensch mit Behinderung, wie das ist, wenn man ein Hilfsmittel braucht und vor allen Dingen, wie es ist, wenn man dieses Hilfsmittel, was eigentlich die Krankenkasse bezahlen sollte, nicht so einfach bekommt.
Genau.
Denn mit unserem Gast sprechen wir darüber, er ist nämlich gerade im Klageverfahren mit seiner Krankenkasse die Genehmigung dieses Hilfsmittels.
Ja.
Und du hast einen Fall mitgebracht, da geht es auch um ein Klageverfahren.
Ja.
Auch um ein Hilfsmittel.
Ja.
Und man hat so ein ganz klein bisschen das Gefühl, wenn es um Hilfsmittel und Sport und Menschen mit Behinderungen geht, der Weg führt überhaupt gar nicht am Klageverfahren vorbei.
Ja, man hat momentan so ein bisschen den Eindruck, genau.
Ja. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was so Hilfsmittel überhaupt insgesamt sein können, bevor wir so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen?
Also Hilfsmittelversorgung im Krankenversicherungsrecht, klassischer Fall Prothesenversorgung zum Beispiel.
Okay.
Das ist ein ganz…
Also wenn mir ein Arm fehlt oder
zum Beispiel,
sowas.
Genau, oder ein Rollstuhl
ist
auch ein klassisches Hilfsmittel, was die Krankenkasse übernimmt.
Ja.
Dann gibt es noch Pflegehilfsmittel, aber da sind wir dann im Pflegeversicherungsbereich.
Das ist das, was ich gesagt
habe,
ist
dann,
wenn
für
jemand, die Menschen,
genau,
die
einen Pflegegrad haben, dann zum Beispiel so ein spezielles Pflegebett ist halt ein Pflegehilfsmittel. Oder verschiedene andere Dinge, die tatsächlich die Pflege erleichtern können. Aber wir sind jetzt im Krankenversicherungsrecht. Das heißt, da übernimmt die Krankenkasse halt bestimmte Hilfsmittel, um eine Behinderung auszugleichen. Das ist eigentlich tatsächlich die Grundvoraussetzung. Oder genau, Behinderung auszugleichen.
Also, weil das würde ich auch gerne nochmal irgendwie ein bisschen hervorheben. Weil es geht uns ja in erster Linie, und das ist eine Auswirkung davon, um Inklusion und Teilhabe.
Ja.
Also diese Hilfsmittel sind nicht einfach irgendwie für irgendwas gedacht, sondern es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, was hast du gesagt, Nachteilsausgleich?
Nee, habe ich nicht gesagt. Um eine Behinderung auszugleichen.
Um eine Behinderung auszugleichen,
genau.
Dankeschön. Genau, das meinte ich. Das heißt, dass Menschen mit Behinderungen genauso Sport machen können oder sich eine Sportart aussuchen können wie Menschen ohne Behinderung. Das ist ja Ziel des Hilfsmittels letztendlich.
Ja, oder grundsätzlich halt tatsächlich gleichberechtigt teilhaben können, genau. Und da gibt es häufig Probleme mit der Krankenkasse, wenn es um diese
Das wundert mich jetzt so ein ganz klein bisschen, Probleme mit der Krankenkasse, noch nie gehört.
Ja, ja.
Woran liegt das, wenn du dir mal so, auch aus deiner Erfahrung irgendwie so die Fälle anguckst, warum stellen sich Krankenkassen, was das angeht, häufig schwer? Ist es das Geld? Oder?
Ja, es ist natürlich halt auch teilweise das Geld, also gerade wenn es auch um eine Prothesenversorgung geht. Wir wissen, dass da natürlich halt irgendwie durch die Technik immer mehr möglich ist. Prothesen sind sehr, sehr teuer. Häufig haben wir auch die Problematik sogenannte Zweitversorgung, da kommen wir aber in dem Fall auch nochmal dazu. Man hat manchmal das Gefühl, dass Krankenkassen ganz gerne auf Zeit spielen und einfach auch vielleicht manchmal ein bisschen hoffen, dass die Versicherten dann nicht das Widerspruchsverfahren oder möglicherweise den Klageweg dann auch einschlagen wollen. sondern vorher schon resignieren und sagen, ja, dann war es das halt.
Gut, aber auch das kennen wir ja, ne? Also auch aus verschiedenen Bereichen, auch aus dem Pflegebereich oder auch aus dem Rentenbereich oder so, ne, oder aus dem Reha-Bereich, dass die Leute erstmal irgendwie, dass Sachen erstmal abgelehnt werden in der stillen Hoffnung. Naja, irgendwann haben wir sie so mürbe gemacht mit unseren Ablehnungen, dass sie tatsächlich einfach aufgeben.
Ja, genau.
So,
genau.
Unser heutiger Fall zeigt aber, bloß nicht aufgeben.
Nein, es lohnt sich zu kämpfen.
Und auch unser Gast wird uns dazu ein bisschen erzählen, weil, wie gesagt, auch er ist da schon tief eingestiegen im Kampf mit seiner Krankenkasse. Und auch er erzählt uns bestimmt nachher ein bisschen darüber, warum er nicht einfach in Anführungsstrichen aufgibt und sagt, okay, weißt du was, dann machen wir einfach so weiter wie bisher. Aber lass uns doch mal zum heutigen Fall kommen. Mhm. Worum geht es? Also um Hilfsmittel geht es. Es geht um Sport. Aber wer ist da zu uns gekommen und worum ging es genau?
Genau. Also das war die Frau Spahn, 28 Jahre alt. Und die kam in die Beratung. Die war beinamputiert. Die hatte also nach dem Unfall den rechten Oberschenkel verloren.
Also das heißt eigentlich, rechte Oberschenkel heißt das komplette Bein, ne?
Ja, genau.
Okay.
Genau. Und die wollte halt wieder wie vor, eigentlich vor ihrer Amputation und vor diesem Unfall wieder Sport machen. So, das war eigentlich so das der Grundtenor. Sie hatte halt vor dem Unfall einen Halbmarathon gelaufen und genau, ja, fand ich auch sehr beeindruckend. Ich kann noch nicht mal 100 Meter laufen.
Ich wollte gerade sagen, ob mit oder ohne Prothese. Ne?
Also Halbmarathon, gut. Und hat Volleyball gespielt. Und das wollte sie eigentlich wieder aufnehmen. Also sie war zwischendurch in so einer etwas problematischen Situation, hatte natürlich nach der Amputation halt einfach auch ein paar psychische Probleme. Ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, weil das ganze Leben hat sich ja irgendwie ein bisschen geändert. Musste sich beruflich halt nochmal irgendwie neu orientieren, hat im privaten Bereich viele Probleme gehabt und hat dann gesagt, das war dann so anderthalb Jahre nach der Amputation, so, jetzt muss ich das halt irgendwie alles wieder in den Griff kriegen und Sport hat mir halt früher schon geholfen, um mich halt psychisch zu stabilisieren und deswegen ist es eine gute Idee, das halt einfach wieder zu machen.
Klingt ja erstmal.
Genau, also erstmal grundsätzlich kein Problem und sie ist da eigentlich auch relativ entspannt dran gegangen und hat halt bei der zuständigen Krankenkasse einen Antrag gestellt auf Kostenübernahme für eine spezielle Sportprothese.
Weil, erzähl noch mal ganz kurz, weil eine Prothese logischerweise hatte sie schon, ne?
Genau.
Oder wie war sie so unterwegs mit einer Beinprothese?
Sie hatte eine Beinprothese, mit der ist sie eigentlich auch ganz gut klargekommen. Ne? Also das heißt, schnelleres Gehen war damit halt auch ohne Probleme möglich. Ja. Aber sie sagte, naja, gerade beim Volleyballspiel, das ist ja auch ein sehr schnelles Spiel, und auch tatsächlich das Problem beim Halbmarathon, da
die Zeit bestimmt auch,
das geht gar nicht.
Also du läufst ja länger als eine halbe Stunde.
Genau. Und da funktioniert die Alltagsprothese eigentlich nicht so gut. Sie hatte das auch ausprobiert und sagte, damit komme ich nicht klar. Das Problem an der ganzen Sache war auch, der Verschleiß ist natürlich relativ hoch bei dieser Alltagsprothese.
Naja, weil ich den ja,
zum Sport
also das sagt ja der Name schon, ne?
Genau.
Die Prothese ist halt für den Alltag gemacht, aber nicht für solche
sportlichen Betätigungen in so einem Bereich. Ne? So.
Ja.
War ja jetzt nicht einfach nur Walken oder sowas, sondern da ging es halt tatsächlich darum, auch ein bisschen schneller zu laufen.
Also das heißt natürlich, wenn sie mit dieser Alltagsprothese kontinuierlich Sport gemacht hätte, hätte sie natürlich auch viel schneller eine neue Prothese für den Alltag benötigt, ne?
Genau, also das war auch so ihre Überlegung, weil die Alltagsprothese ist auch relativ teuer. Also die Kosten liegen so bei ca. 40.000 Euro. Das ist das sind ja mittlerweile Hightech-Geschichten. Also das ist
was sind das?
Hightech.
Ach, Hightech-Geschichten, okay.
Entschuldigung.
Ich höre einfach nicht mehr so gut.
Alles gut. Und von daher sind die natürlich sehr, sehr hochpreisig mittlerweile. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, Technik hat sich da natürlich in den letzten Jahren massivst verbessert.
Ja.
Klar, wenn sowas möglich ist, dann sind die natürlich dann dementsprechend halt auch sehr hochpreisig. Mhm. So.
Also da musste die Krankenkasse schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
Ja, das muss sie ja schon seit Jahren. Ne?
Ja, ja.
Also weil das ist halt einfach so die Versorgung, die jetzt halt auch normal ist. Das ist ganz zu Anfang war das noch ein bisschen problematisch, als dann so diese doch sehr, sehr hochwertigen Prothesen auf den Markt kamen. Ich mache jetzt auch keine Schleichwerbung, aber ich glaube, alle wissen halt, wer da irgendwie Marktführer auch in Deutschland ist. Da hat sich die Krankenkasse häufig dann halt auch irgendwie auf die Hinterfüße gestellt und gesagt, naja, so eine ganz normale Prothese halt so, das reicht doch eigentlich auch noch. Und die muss ja nun nicht besonders halt irgendwie ausgereift sein. Mhm, okay. Aber mittlerweile ist das eigentlich gang und gäbe.
Also das, was sie hatte, wie sie versorgt war, war
genau,
Standard.
Das war Standard.
Und das kostet halt einfach.
Das kostet halt einfach.
10.000
genau,
Euro.
Genau, mhm? Genau.
Okay.
Und so eine Sportprothese ist komischerweise tatsächlich um einiges günstiger und liegt bei.
Hätte ich jetzt ehrlich nicht genau ja, andersrum gedacht.
Hätte ich auch gedacht.
Ja. Warum ist die günstiger?
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Also um die 10.000 Euro, sagte sie mir dann. Und ich bin da jetzt noch nicht in der Prothesenversorgung so fit, also weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, woher das kommt. Aber letztendlich war es dann so, dass das jetzt eine zweite Prothese gewesen wäre, die sie dann ausschließlich halt für den Sport hätte nutzen
ist
können.
Ist ja eigentlich wirtschaftlich gedacht, ne? Muss man ja sagen.
Klar.
Also im Sinne
Klar.
der Krankenkasse, sie spart sich die 40.000 Euro Prothese auf und
kann die länger nutzen.
Nimmt dann die günstigere.
Ne? Genau, ist nicht so reparaturanfällig dann dadurch, ne? Weil das ist ja auch häufig dann so ein Problem. In dem Moment, wo dann möglicherweise die Prothese repariert werden muss, habe ich die Prothese ja in dem Moment gar nicht. Muss möglicherweise halt auf irgendein. Also eine Leihprothese ist da halt auch nicht möglich, weil die muss ja dementsprechend individuell angepasst werden. Mhm. Das heißt, es hätte dann auch bedeutet, dass sie da möglicherweise mehrere Wochen dann halt irgendwie den Rollstuhl hätte nehmen müssen und dann halt natürlich nicht prothetisch versorgt gewesen wäre.
Ja.
Also von daher war das eigentlich ein ganz kluger Gedanke und sie ist da eigentlich auch relativ entspannt, wie gesagt, drangegangen und dachte, naja, die übernehmen das schon.
Mhm. Und den Antrag hatte sie aber selber gestellt,
genau,
ne?
Weil sie dachte, das ist ja eigentlich eine
Formsache.
Simple Geschichte. Ich habe hier so die Verordnung, der Arzt hatte gesagt, das ist in Ordnung.
Wenn es um Krankenkassen geht, ist es wahrscheinlich nee,
genau, das
nie
hat sie dann danach auch
alles
gemerkt.
Easy peasy. Okay, genau. Also sie wäre nicht zu uns gekommen, wenn der Antrag einfach durchgewunken worden wäre. Ne?
Mhm. Genau, genau. Die haben halt abgelehnt und haben gesagt, einfach ganz frech in einem Zweizeiler, das wäre eine Zweitversorgung, sie sei ja prothetisch versorgt und dadurch würde die Sportprothese nicht übernommen werden. Sie braucht sie ja nicht.
Ist das denn, also stimmt das? Also ich meine, natürlich stimmt es,
Es ist eine Zweitversorgung.
Und die Krankenkasse ist das richtig so, dass die dann tatsächlich eigentlich nur für die Erstversorgung zuständig ist?
Ja, da muss man differenzieren. Also da gibt es halt auch häufig tatsächlich Streitereien mit der Krankenkasse, wann eine Zweitversorgung tatsächlich sinnvoll ist und wann das auch übernommen werden muss und wann nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie tatsächlich seitens der Krankenkasse ein Totschlagsargument. Also nach dem Motto, ne, das ist eine Zweitversorgung, also kriegst du es nicht.
Ja.
Sondern man muss schon differenzieren und muss halt ganz genau hingucken und den individuellen Fall in dem Moment halt prüfen. Das hat die Krankenkasse aber nicht gemacht, sondern hat halt einfach lapidar abgelehnt. Haben wir allerdings tatsächlich häufiger. Also gerade im Bereich der Zweitversorgung.
Was aber natürlich auch nochmal so für die Hörerinnen und Hörer heißt, ne, nicht einfach damit zufrieden geben, wenn es abgelehnt wurde mit der Begründung, geht nicht, weil es Zweitversorgung.
Genau.
Immer nochmal irgendwie Fachleute einen Blick drauf werfen lassen, ob man da nicht tatsächlich doch noch was machen kann.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Weil die Krankenkasse auch fast nur nach Aktenlage halt entscheidet.
Mhm.
Und da merken wir halt immer wieder, dass einfach so die individuelle Situation der Versicherten dann häufig einfach gar nicht gesehen wird oder verschiedene wichtige Argumente gar nicht vorgebracht werden oder weil die Krankenkasse es dann einfach auch nicht weiß.
Hm.
Ne? Also
oder
daher,
wissen möchte. Man weiß es nicht so ganz genau.
Ja, ich unterstelle Ihnen jetzt nichts Böses.
Okay, also Frau Spahn kommt zu uns und ich nehme mal an, wir haben dann Widerspruch für Sie eingelegt.
Genau, wir haben dann Widerspruch eingelegt, haben dann nochmal darauf hingewiesen, also zur Verbesserung auch der Fehlstatik, also haben auch eher medizinische Gründe auch nochmal halt angeführt und auch zur Förderung eigentlich so der Freizeit und also der Aktivitäten halt außerhalb dessen, was halt mit der Alltagsprothese möglich ist, wäre das halt ganz, ganz wichtig für sie. Haben dann auch nochmal einen Attest vom Psychotherapeuten halt beigelegt.
Wollte ich gerade sagen, du hattest ja vorhin gesagt, dass sie natürlich durch den Unfall und alles, was danach kam, auch psychische Probleme bekommen hat, Depressionen. Und das hat aber auch eine Rolle gespielt, weil ich finde, das ist tatsächlich ja auch nicht zu unterschätzen, weil wenn jemand psychisch schwer erkrankt, dann geht das auch zulasten
der Krankenkasse dann wieder. Ne?
Und wenn man sagt, okay, Sport kann da unterstützen oder vorbeugen oder irgendwie sowas, dann ist es ja eigentlich, sollte es jedenfalls eigentlich auch im Sinne der Krankenkasse sein. Ne?
Genau, das war eigentlich auch so unsere Argumentation und da haben wir gedacht, ja gut, gucken wir mal. Widerspruch abgelehnt.
Ah,
ja.
Weil?
Weil man im Grunde halt gesagt hat, also dass die...
Ist immer noch eine Zweitversorgung.
Es ist immer noch eine Zweitversorgung. Und weil die Sportprothese im Vergleich zu der vorhandenen Prothese, die sie schon hatte, also dieser Alltagsprothese, halt keine wesentlichen Gebrauchsvorteile hat. Sie kann halt mit dieser Alltagsprothese ja sicher gehen und stehen und sogar schneller gehen.
Ja.
So. Und das sei ja auch nicht für die, also die Sportprothese sei nicht für die Sicherstellung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens notwendig.
Hm. Also das heißt, Freizeitaktivitäten im Sinne von Sport oder genau. so sind kein Grundbedürfnis.
Genau.
Und deswegen sagt die Krankenkasse, wir zahlen das nicht.
Ne? Also Grundbedürfnisse sind halt, ne, sich fortzubewegen im bestimmten Bereich, also ne, gehen, stehen. Zum Beispiel der Sport jetzt selber, diese sportliche Betätigung sei kein Grundbedürfnis des täglichen Lebens und von daher sei halt tatsächlich die Sportprothese in dem Zusammenhang abzulehnen. Wie gesagt, sie sei ja prothetisch versorgt, das heißt, sie könne sich ja fortbewegen und damit sei der Leistungsauftrag der Krankenkasse ja erfüllt.
Aber denen ist schon klar, also haben die schon mal was von Teilhabe oder Inklusion oder also gleichberechtigter Teilhabe vor allen Dingen gehört?
Ja, das ist halt ein grundsätzliches Problem, ne? Wir haben seit 2009 ja die UN-BRK.
Die ist ja UN-Behindertenrechtskonvention.
Genau,
die
UN-Behindertenrechtskonvention. Und die gilt ja auch in Deutschland seit 2009. Mhm. So. Und das scheint bei einigen Leistungsträgern noch nicht so in der Tiefe angekommen zu sein. Weil Sinn und Zweck der UN-BRK ist ja nochmal, das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz. Das heißt, wir haben ja da einen menschenrechtlichen Ansatz. Das heißt, auch Menschen mit Behinderung haben natürlich Menschenrechte.
Ja.
Und es ist so, dass im Bereich der UN-BRK Menschen mit Behinderung halt die gleichen Möglichkeiten haben müssen wie Menschen ohne Behinderung. Mhm. Und zwar auch gemäß ihren individuellen Bedürfnissen, ihren individuellen Wünschen, die sie haben. Das heißt, man guckt halt eher auf den Mensch an sich, was hat er für Bedürfnisse und Wünsche. Und die müssen dann, wenn möglich, halt auch irgendwie ausgeglichen werden. Und es muss halt Möglichkeiten geben, dann auch gleichberechtigt teilhaben zu können an der Gesellschaft.
Ja.
Ne? Weil letztendlich behindert ja eigentlich die Gesellschaft oder die Rahmenbedingungen behindern ja eigentlich Menschen mit Behinderung. Und das will man damit halt auflösen. Darum geht es.
Naja,
halt.
Aber ich meine, die UN-BRK gilt ja auch erst seit 15 Jahren in Deutschland.
Genau.
Will man da erwarten, dass da quasi schon so bestimmte Punkte auch bei einer Krankenkasse oder so angekommen sind?
Ja.
Also das klingt ja jetzt natürlich polemisch, aber das ist ja, das steckt ja natürlich schon irgendwie dahinter, dass man irgendwie sagt, die Krankenkasse schreibt eigentlich einem Menschen vor, weil er zufällig eine Behinderung hat, schreibt ihm vor, wie er zu leben hat.
Genau, wie er sein Leben zu gestalten
hat. Welchen Sport er machen darf oder eben auch nicht machen darf.
Genau.
Weil sie hätte ja ein bisschen Sport machen können. Hätte ja in eine Walking-Gruppe gehen können oder
zum Beispiel, ja.
So.
Oder so Reha-Sport, ne? Das ist zum Beispiel ein Grundbedürfnis des täglichen Lebens.
Ja.
Und da hat die Krankenkasse gesagt, naja, wenn sie einen Reha-Sport machen möchte, dann sind wir ja gerne bereit, halt auch irgendwo zu gucken, was es da gibt. Da gibt es aber natürlich keinen Halbmarathon. Es ist ja kein Reha-Sport in dem Sinne.
Und ich meine,
das ist ja blödsinnig.
Weißt du, prinzipiell ist das Alter egal, aber Frau Spahn, hast du ja gesagt, war auch was,
28
oder so, ne?
Genau.
Und ich kann mir auch natürlich gut vorstellen, wenn man so einen Unfall hatte und Bein amputiert ist, dass man natürlich auch möchte, dass das Leben irgendwann, also es ist klar, es wird nie wieder so sein wie vorher, aber dass das Leben schon ein Stück weit sich wieder so ein bisschen in Anführungszeichen normal anfühlt.
Genau. Genau.
Ne, und da kann ich sehr gut verstehen, mit diesen beiden Sportarten, ne, die hat sie früher gemacht, die liegen ihr, die haben ihr Spaß gemacht. Also, dass sie das wieder machen möchte, kann ich nur zu gut verstehen. Und wenn dann die Krankenkasse kommt und sagt, ach, geh doch mal schön walken oder irgendwie sowas, ist das tatsächlich ja von Teilhabe und Inklusion ganz, ganz weit entfernt.
Genau, also Sport bedeutet Lebensqualität, ne? Bedeutet halt auch, durch eine sportliche Betätigung kann ich ja vielleicht auch chronischen Erkrankungen, überhaupt Erkrankungen halt auch entgegenwirken. Also es hätte ja tatsächlich auch nochmal einen gesundheitlichen Aspekt gehabt. Und da muss man auch ganz klar sagen, in dem Moment, wo sie eigentlich reglementiert wird, was sie für eine sportliche Betätigung halt ausüben kann, ist natürlich eine Diskriminierung da.
Ja.
Ne, weil wir können ganz klar für uns entscheiden, weil wir keine Behinderung haben, welchen Sport wir ausüben.
Ja.
Also ob wir Sport ausüben oder welchen Sport wir ausüben, wir können es da ausprobieren, wir können da halt ohne Probleme einfach sagen, ne, ich versuch's heute mit Schwimmen und morgen mit Bogenschießen und übermorgen laufe ich halt einen Marathon.
So, rein also, theoretisch
rein
jedenfalls.
Rein theoretisch. So. Und die Chance hat sie ja gar nicht, weil sie in dem Moment natürlich immer gucken muss.
Sie kann Reha-Sport machen und walken gehen.
Genau. So. Und muss ja auch für sich selber auch nochmal schauen, ne, was ist mit ihrer Behinderung auch an Sportarten dann halt möglich.
Ja.
Und was brauche ich, damit ich das halt überhaupt ausüben kann? Und wenn dann eine Reglementierung durch einen Leistungsträger kommt, dann habe ich halt keine gleichberechtigte Teilhabe. Und damit ist im Grunde eigentlich, liegt eigentlich ein Verstoß gegen die UNBRK vor. Mhm.
Habt ihr das? Also Widerspruch wurde abgelehnt und dann sind wir für Sie oder mit ihr ins Klageverfahren gegangen.
Wir mussten.
Und genau. Mhm. Und war das dann aber auch tatsächlich eine Klagebegründung? Oder stand das dann auch in der Klagebegründung, also der Bezug auf die UNBRK? Oder was haben wir da gesagt, warum wir da nicht locker lassen wollen?
Genau, also wir haben tatsächlich die UNBRK herangezogen und haben halt gesagt, okay, also auch diese Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, das ist ja eine Definition, die muss ja irgendwie wertend betrachtet werden. So.
Mhm.
Das ist ja keine, also da haben wir ja keine feste Definition. Also wir haben schon momentan halt durch die Rechtsprechung, das Bundessozialgericht hat in bestimmten Bereichen schon gesagt, was gehört zu den Grundbedürfnissen des täglichen Lebens. Aber das muss im Lichte dieser UNBRK halt immer wieder auch neu ausgelegt werden. Weil das verändert sich ja auch. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess.
Ja.
Und da ist natürlich auch die Rechtsprechung und dann in letzter Instanz auch das Bundessozialgericht dasjenige, was dann halt guckt, was gehört zu den Grundbedürfnissen des täglichen Lebens. Das war zum Beispiel halt eine ganz starke Argumentation, die wir dann halt auch im Klageverfahren hervorgebracht haben. Und neben den ganzen anderen Aspekten, die wir ja auch schon im Widerspruchsverfahren halt angeführt haben, therapeutischer Nutzen, ne? Alltag für ihre psychische Gesundung ist es halt total wichtig. Bedarf an Integration ist dadurch gedeckt. Ne? Also gerade wenn sie jetzt über diese Volleyballgruppe.
Ja, so ein Mannschaftssport oder irgendwie sowas.
Genau, aber selbst über den Halbmarathon, da war sie, wollte sie in so eine Laufgruppe. Da ist ja auch der Bedarf an Integration halt, an gleichberechtigter Teilhabe halt wieder zu sehen. Und all diese Aspekte haben wir tatsächlich in der Klagebegründung nochmal mit aufgeführt. Das war eigentlich dann so der Aspekt.
Okay. Wie lange hat der ganze Kram gedauert, bis es dann irgendwann ein Urteil gab?
Ja, 2,5 Jahre, ne? Also, das ist ja leider tatsächlich.
Ist ja fast noch schnell, ne?
Aber das war natürlich dann halt auch ein bisschen problematisch. Das ist es ja immer. Also, das haben wir ja in ganz vielen Verfahren so, dass es sich ewig hinzieht. Wir werden das ja auch gleich nochmal irgendwie besprechen mit unserem Gast sicherlich, dass man dann als Versicherter oder als Mensch mit Behinderung dann da sitzt und sagt, naja, eigentlich steht mir das doch zu und ich habe ja eigentlich alle Argumente vorgebracht und warum, verdammt nochmal, ist der Leistungsträger nicht in der Lage, sich da halt jetzt irgendwie schnell zu entscheiden und da muss ich halt ein Verfahren noch anstrengen und wie gesagt, die Gerichte brauchen natürlich halt einfach, das sind verschiedene prozessrechtliche Geschichten, die natürlich dann auch laufen und gerade wenn man dann ein Klageverfahren führt, da muss man häufig natürlich auch unseren Mitgliedern sagen, jetzt brauchen sie halt richtig viel Geduld. Ne? Und das ist dann halt immer schade und das ist auch natürlich häufig auch psychisch belastend, sowohl in diesem Fall als auch, wenn es zum Beispiel natürlich auch um Geld geht oder auch verschiedene andere Sachen. Ne?
Okay, aber hatte unsere Klage denn Erfolg?
Ja.
Sehr schön, das ist gut. Also 2,5 Jahre.
Genau. Und dann haben wir ein positives Urteil bekommen.
Super.
Genau, aber wie gesagt, das Problem ist halt, dass man hier immer wieder individuell halt gucken muss. Ne? So, und das ist eigentlich schade und hier braucht es einfach auch nochmal ein ganz klares Statement, dass halt tatsächlich natürlich auch Freizeitsport zu den Grundbedürfnissen des täglichen Lebens einfach auch gehört.
Ja.
Ne? Genau. Und das bei den Krankenkassen vielleicht auch mal endlich ankommt.
Ja. Worüber ich auch nochmal so gerade nachgedacht habe, war, weißt du, wenn man sagt, irgendwie 10.000 Euro kostet diese Sportprothese. Und was das die Krankenkasse, dieser ganze Gerichtsprozess und diese ganzen Zeit, Personalkosten, Gerichtstermin, ich weiß gar nicht, wer in solchem Fall dann die Verfahrenskosten irgendwie tragen muss. Wäre es nicht auch für die Krankenkasse letztendlich einfacher und günstiger gewesen, gleich diese Sportprothese irgendwie zu bezahlen? Also solche Sachen frage ich mich dann immer, mit welcher Intention die in solche Klageverfahren auch tatsächlich gehen.
Ja, das ist manchmal wirklich dann auch nicht nachvollziehbar, weil wir ja auch im Widerspruchsverfahren halt schon auch gute Argumente vorgebracht haben.
Ja.
Ne? Es war ja dann nicht nur, dass es dann im Klageverfahren plötzlich halt irgendwie so den Kick gab und ach, das wussten wir ja noch gar nicht. Und da frage ich mich dann schon manchmal, warum man sich dann mit solchen Fällen auch nicht individuell einfach nochmal stärker auseinandersetzt.
Ne? Ja.
Auch seitens der Krankenkasse, um einfach auch zu sagen, damit können wir möglicherweise halt auch ein Klageverfahren halt vermeiden. Wir gucken einfach jetzt nochmal ganz genau hier schon im Widerspruchsverfahren, in dem Vorverfahren, weil dafür ist das Vorverfahren ja auch da.
Ja.
zu schauen und nochmal neue Argumente halt auch beizuziehen. Gegebenenfalls vielleicht auch nochmal nachzufragen, das kann man ja auch machen, oder vielleicht auch die Versicherte, den Versicherten halt einzuladen zu einer Begutachtung. Aber das geschieht halt einfach auch dann nicht. Mhm. Ne? Und ja, es ist schade. Eigentlich für alle Beteiligten, ne? Sowohl für die Krankenkasse als natürlich halt auch für unser Mitglied dann in dem Moment.
Aber wichtig ist ja, dass wir das für Frau Spahn durchgeboxt haben. Genau. Heißt aber natürlich auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein Fall, der vielleicht auf den ersten Blick ähnlich aussehen mag, kann ganz anders aussehen.
Auf jeden Fall. Ja.
Auch nochmal so der Appell an Betroffene, trotzdem nochmal, wenn irgendwas abgelehnt wurde, trotzdem nochmal irgendwie Fachleute, am besten den SOVD natürlich, drauf gucken lassen und den Fall nochmal checken lassen.
Genau.
Weil, wie der Fall von Frau Spahn zeigt, da ist vieles tatsächlich möglich, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt.
Genau.
So, meine Liebe, dann sage ich erstmal danke für den Fall bisher und wir kommen zur heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, du wirst es nicht glauben und ich glaube, es ist Premiere bei uns im Podcast. Ich habe dir zwei Zahlen mitgebracht.
Oh Gott, ich bin ja überfordert.
Es ist 17 bis 21.
Prozent, aber das ist einfach.
Ja, das ist tatsächlich einfach, aber ich fand das ganz passend zu dem heutigen Thema, nämlich Studien belegen, dass das Risiko für eine Depression, wenn man Sport macht, um 17 bis 21% gesenkt werden kann.
Ja.
Und das finde ich gerade im Rückblick noch auf Frau Spahn oder das, was wir auch gleich mit unserem heutigen Gast besprechen, sehr, sehr wichtig, weil es nochmal das untermauert, was du ja auch gesagt hast. Ne, das ist einfach nicht nur reines Freizeitvergnügen, sondern das ist tatsächlich auch wichtig für die Gesundheit und auch die mentale Gesundheit der Betroffenen.
Genau. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Gast, der extra aus dem Emsland zu uns gekommen ist. Ich würde sagen, also ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Holger Schnieders. Hallo Holger, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte erzählen darf.
Na klar, sehr gerne.
Hallo.
Hallo. Holger, wir haben dich schon angekündigt als unseren ganz speziellen Gast, der so weit aus dem Emsland gekommen ist. Das ist wirklich ganz, ganz toll, dass du den ganzen weiten Weg irgendwie nach Hannover auf dich genommen hast. Wir wissen, du hast ziemlichen Ärger mit deiner Krankenkasse, weil sie einen Spezialrolli für dich nicht bezahlen wollen.
Genau.
Und also da sind wir ja, oder unterstützen wir dich in einem Klageverfahren. Erzähl doch mal ganz kurz, was steckt da alles hinter? Worum geht's da genau?
Ja, es geht darum, dass man einen Rollstuhl bekommt, der für einen persönlich drauf zugeschnitten ist. Weil jetzt ist das Problem, wir haben jetzt Leihrollstühle, die kommen aber nicht von unserem Verein, sondern deutschlandweit. Und das heißt, wenn die sagen würden, hier in Köln oder was weiß ich, formiert sich ein neuer Verein, würden die Rollstühle von uns weggenommen werden.
Mhm.
Und dann hätten wir keine mehr zur Verfügung. Oder wenn neue Spieler kommen, die haben dann auch keine Rollstühle.
Ja, also es geht darum, du spielst Rollstuhl-Rugby spielst du?
Genau,
krasser Sport im Übrigen. Und dafür brauchst du einen Spezialrolli oder möchtest du einen Spezialrolli haben?
Genau,
weil bislang hast du nur, in Anführungszeichen, diese Leihrollstühle, von denen du gerade erzählt hast.
Ja,
ne?
Genau. Da gibt's nur die Leihrollstühle und wenn man einen zugeschnitten bekommt, dann kann man noch mal mehr aus sich rausholen, also mehr Geschwindigkeit, Kraft.
Noch mehr Geschwindigkeit.
Ja, Kraftübertragung.
Ah, okay.
Ja, weil das kann ich jedem nur empfehlen. Also wir als SOVD unterstützen ja auch eine Rollstuhl-Basketball-Mannschaft, Hannover United. Und auch das ist schon ein krasser Sport. Also jedem, der sich das noch nicht angeguckt hat, Rugby oder Rollstuhl-Basketball, kann ich nur sehr empfehlen, weil es ist wirklich krass, was ihr da macht.
Also muss sagen, Rugby ist noch mal
eine Spur härter.
Eine Spur härter. Da knallt das noch mal öfters. Man kann sich das so vorstellen wie ein Autoscooter, dass man auch in andere reinfährt.
Also mit Absicht natürlich auch.
Mit
ne?
Absicht. Also wenn der eine 90 Grad nach vorne steht, ist das Ziel, wenn er 90 Grad nach rechts steht.
Okay. Und da fällt man auch um möglicherweise?
Da fällt man auch um und darum will ich auch einen neuen Rollstuhl haben, weil der Gurt, der zum Festmachen ist, der Beckengurt ist ganz professionell. Mit Kabelbinder festgemacht. Die Tendenz ist schon mal da, dass man da rausfällt, weil man ja mit voller Absicht gegeneinander fährt.
Okay.
Und der Gurt ist halt zur Sicherheit da, aber der ist dann nicht so vorschriftsmäßig festgemacht. Und wenn die Kabelbinder mal abreißen, wäre das nicht so schön.
Also das heißt, im Moment bei den Leihrollstühlen bist du mit Kabelbindern, machst du das mit Kabelbindern fest, weil diese Leihrollis für
also
dich nicht richtig passen?
Der Sicherheitsgurt ist mit Kabelbinder festgemacht
am
Rahmen.
Ja.
Okay.
Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Genau. Nee, und das wäre bei dem Spezialrolli, den du gerne haben möchtest, wäre das anders und auch sicherer für dich.
Genau, auch sicherer, weil bei mir springen mal die Beine oder ja die Füße dann halt unten von Fußbrett hoch. Und dann könnte es sein, wenn da ein anderer Spieler mit Vollgas wo meine Füße fährt, das halt nicht so gesund
okay.
ist.
Ja. Das klingt auf alle Fälle hart und brutal.
Das tut es, genau.
Aber sag noch mal ganz kurz deine Krankenkasse. Warum, also weil wir sind mit dir ins Klageverfahren gegangen. Das heißt, du hast schon einen Antrag gestellt, du hast schon einen abgelehnten Widerspruch. Was sagt denn die Krankenkasse, warum sie dir diesen Spezialrolli, obwohl der eigentlich wichtig für dich wäre, warum sie den nicht bezahlen wollen?
Die wollen den Rolli nicht bezahlen, weil die den Unterschied nicht kennen von diesem Aktivrollstuhl zu einem Sportrollstuhl. Der Aktivrollstuhl ist aber im Alltag. Und für diesen Sport, den ich machen will oder ausübe, sind halt schnelle Bewegungen. Und in diesem Rollstuhl, wo ich jetzt drin sitze, da sitze ich relativ hoch drin, also ist der Schwerpunkt dementsprechend auch hoch. Und umso höher der Schwerpunkt, umso schneller fällt man um bei einer Wende.
Okay.
Und in diesem Sportrollstuhl, da sitzt man wie in Sportwagen drin, also man sitzt wirklich auf der Achse, kann man sagen.
Ja.
Und dadurch hat man halt einen ganz anderen Kipppunkt und man hat auch viel schrägere Räder.
Ja, stimmt, die habe ich, also die kenne ich auch vom
Rollstuhlbasketball. Da ist
das ist, glaube ich, auch ähnlich.
Ja, dass man halt nicht kippt.
Ja, genau.
Und dann gibt es da mehrere, sag ich mal, Aspekte noch, so ein Rugby-Rollstuhl. Es gibt bei diesem Sport, muss ich sagen, High- und Low-Pointer. Das heißt, die High-Pointer, die preschen eigentlich auf dem Tor zu.
Bist du ein Highpointer?
Nein, ich bin Lowpointer.
Ich hätte gedacht, du bist ein Highpointer.
Nee, weil ich sehr viele Einschränkungen habe.
Okay.
Aber ich bin dazu da, die gegnerischen Highpointer zu ärgern. Dass meine Highpointer nach vorne hinfallen können, muss ich versuchen, die anderen Spieler davon abzuhalten, halt die ärgern.
Das heißt also reinfahren.
Du bist quasi so ein Schutzwall als
Lowpointer. Genau, ich bin Schutzwall für meine Mitspieler.
Okay, also das heißt, umso wichtiger ist ja tatsächlich irgendwie ein guter Rolli, damit dir eben auch nichts passiert. Was ja aber eigentlich auch im Interesse der Krankenkasse sein sollte, ne? Dass du bei deinem Sport irgendwie gesund bleibst eigentlich.
Ja,
ne?
Das und ist ja generell, Sport ist ja dazu da, um halt Muskeln zu erhalten. Und das ist ja egal, was man hat.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ob man nur gesund ist, querschnittsgelähmt, egal. Sport ist ja für jeden was.
Ja.
Und ja, Sport wird nun mal mit so einem Stuhl betrieben.
Ja.
Und ich meine, wenn diese kleinen Vereine, wo ich jetzt mitspiele, wenn wir keine Sportrollstühle kriegen, wir bilden ja auch die kommenden Paralympischen Spiele aus.
Stimmt, ja.
Also, wir haben da jetzt welche bei, die haben das Potenzial für eine Nationalmannschaft.
Ja.
Aber wenn die keine Rollstühle kriegen,
dann war's das, ne?
Können die auch nicht weiter spielen und dann nicht weiter hochgehen.
Ja, ja. Also das heißt, andere aus deiner Mannschaft, haben die ähnliche Probleme mit ihrer Krankheit?
Die haben das gleiche Problem.
Mhm. Okay.
Okay, nur noch mal ganz kurz, bevor du dann zu deiner Frage kommst, Katharina. Wie lange zieht sich das Ganze jetzt schon mit deiner Krankenkasse? Schon mehrere Jahre, ne?
Schon 2 Jahre, kann man sagen.
Mhm. Okay, hast du irgendeine Perspektive? Hat der Kollege irgendwie schon mal gesagt, wie lange es noch dauern könnte?
Ja, das könnte wohl noch so 2 Jahre dauern.
Oh Mann.
Ja.
Okay, und so lange bist du dann jetzt auf diesen Leihrollstuhl im Grunde halt angewiesen. Ja. Das heißt, damit musst du jetzt im Grunde deinen Sport ausüben, aber es ist halt nicht optimal, ne?
Das ist nicht optimal und die Gefahr besteht ja, dass dir weggenommen wird.
Okay.
Und dann habe ich halt keinen.
Und dann kannst du den Sport nicht mehr ausüben.
Ja, nee,
genau.
Das ist dann auch vorbei.
Genau. Du hast ja hier auch, man sieht das ja auf deinem Hoodie, ne? Du machst ja auch ein bisschen Werbung für deinen Verein. Also man merkt ja auch, dass du da irgendwie für den Sport irgendwie so auch ganz begeistert bist. Kannst du nochmal ganz kurz erläutern, warum dir im Speziellen halt irgendwie Sport und auch gerade Rollstuhl-Rugby so wahnsinnig wichtig ist, was dir das eigentlich gibt, auch so persönlich?
Also der Sport ist ja einmal wichtig für jeden, für Muskelerhalt, Aufbau und das ist ja auch, sag ich mal, wir, die Menschen mit Einschränkungen, werden alle nicht so für voll genommen, sag ich mal. Und da kann man ja auch mal schnell, wenn man einsam ist, in Depression abgreifen.
Ja.
Und dann trifft man sich da halt, hat nur die, jeder hat die Einschränkung, dann ist man quasi unter Leuten, unter Gleichgesinnten auf Augenhöhe und in diesem Verein haben sich halt auch schon richtige Freundschaften ergeben, weil dann macht man mal quasi sehr gerne Handbike, dann fahre ich mit jemand auch Handbike und oder man fährt woanders hin.
Mhm.
Zum Beispiel, ich habe einen Kollegen mit Frau, die hat einen eigenen TikTok-Kanal.
Ja, okay.
Da wir erklären in diesem Kanal, dass man, wenn man im Rollstuhl sitzt, nicht gleich das Leben vorbei ist und sagen, auch wenn wir in den Zoo fahren oder so, der Zoo ist jetzt besonders behindertenfreundlich, weil die Parkplätze nah am Eingang sind.
Ah, okay. Gibt also ehrlich. Tipps, ne?
Genau.
Ja.
Und ja, das macht halt die Gemeinschaft.
Ich glaube, da ist ja Sport, ne, ob du eine Behinderung hast oder nicht, insgesamt irgendwie einfach wichtig, ne, dass das für die Leute, gerade wenn es eine Mannschaftssportart ist irgendwie, hat das natürlich auch viel mit Zusammensein zu tun. Und wenn dann natürlich, so stelle ich mir das jedenfalls vor, immer auch die Gefahr ist, dass du vielleicht mal nicht mitmachen kannst, weil der Rolli auf einmal weg ist, ne, dein Leihrolli und du überhaupt nicht weißt, wann und ob du wieder spielen kannst, stelle ich mir das auch richtig scheiße vor.
Das ist für den Verein auch total blöd, ne?
Ja,
also
klar.
Ich meine, du hattest ja eben gerade auch gesagt, ne, so Nachwuchs dann halt zu generieren und zu sagen, hey, ne, wir können hier wirklich irgendwie was auch machen. Auch für die Paralympics dann, ist das überhaupt paralympisch, Rollstuhl-Rugby?
Ja, das ist paralympisch.
Ah.
Dieses Jahr war ja in Paris die Paralympische Spiele und da war Deutschland auch mit dabei.
Ah, cool. Ja, ja. Und dann seid ihr ja im Grunde eigentlich so diejenigen, die dann halt die
Nachwuchsförderung.
Ja, ist das so? Also ich meine, das ist ja ein total
wichtiger
Aspekt. Der Nachwuchs
kommt dann von halt kleinen Vereinen.
Ja, genau.
Und wenn die sehen, der ist gut genug, die gehen dann höher.
Ja.
Und dann wird irgendwann die Nationalmannschaft auf den aufmerksam und dann gehen die dahin.
Ja, genau.
Ja.
Und wo die trainieren, ist letztendlich egal.
Ja.
Hauptsache, die haben ihr Werk, dass sie spielen können.
Ja, Ja.
Holger, wenn du sagst, der Sport ist auch für dich wichtig, also einmal körperlich, ne, zum Muskelaufbau, aber natürlich auch irgendwie mental, ne, damit man sich vielleicht nicht einsam fühlt, damit man eine Gemeinschaft hat. Dieser ganze Stress mit der Krankenkasse, dieser Kampf um diesen Rolli, obwohl du ja eigentlich nur deinem Hobby nachgehen möchtest, der sich jetzt schon über 2 Jahre zieht und wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern wird, wie du sagst. Was macht das so mit dir persönlich? Wie empfindest du das?
Das ist sehr anstrengend. Ich meine, alle Hebel, die man in Bewegung setzen kann, sind in Bewegung gesetzt, aber nicht jeder hat die Kraft, einfach so lange durchzuhalten. Ja. Und dann sagen die, ja gut, der Sport ist mir denn doch nicht so wichtig oder ähnliches. Und den Stress tue ich mir einfach nicht mehr an, weil ich will jetzt meine Ruhe haben. Und dann wird das halt fallen gelassen.
Aber so bist du nicht.
Nö, jetzt
da bist du ein Highpointer, ne?
Ja, jetzt ziehe ich da durch. Und wenn, ich sag mal, wenn ich da keinen Nutzen von habe, der nach mir kommt, der hat da definitiv Nutzen von.
Also ne, wir machen natürlich als OVD alles, damit das bei dir hinhaut und ne, wir drücken dir natürlich auch die Daumen. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich über so lange Jahre einfach echt nervenaufreibend ist irgendwie, ne?
Ja, nervenaufreibend und einfach, wie gesagt, stressig.
Ja, genau. Wie oft trefft ihr euch eigentlich dabei in dem Verein? Wie oft spielst du in der Woche?
Ich spiele einmal die Woche. Aber ich gehe zusätzlich einmal im Monat noch zu einem Alterstraining in Rollstuhl mit den ganz normalen Rollstühlen, wo auch eine riesengroße Gemeinschaft entstanden ist einfach.
Ja. Aber dann denkt man ja einmal die Woche im Grunde, wenn man beim Vereinssport dann ist, ne, und da in seinem Leihrolli sitzt, wieder an die Krankenkasse, ne? Man kriegt es ja irgendwie nicht aus dem Kopf. Also das ist ja eigentlich im Grunde im Alltag total belastend, ne?
Permanent dass da was passieren könnte. Aber man muss halt das Beste draus machen.
Ja.
Weil irgendwann passiert was. Wann weiß man zwar nicht, aber irgendwann.
Ja, das ist gut, das macht Mut.
Ja. Das stimmt.
Ja,
das
genau. Wenn du dir so insgesamt halt irgendwie so Teilhabe anschaust, so für dich persönlich jetzt auch nochmal, kannst du vielleicht nochmal so ein paar Punkte, also jetzt im Sport, ne, Teilhabe jetzt durch den fehlenden Rolli ist ein bisschen also eingeschränkt, ne? In anderen Bereichen läuft es da vielleicht besser irgendwie? Hast du da bessere Erfahrungen gemacht oder?
Nicht wirklich.
Ich
komme ja auch nur viel rum mit Fahrrad und dann, ja, ich halt, wo man denn was essen will, ist gerade keine Toilette zur Verfügung. Was will man machen?
Ja.
Ich meine, ich habe das Glück, ich kann noch etwas laufen und dadurch bin ich ja auch hier hochgekommen, weil
stimmt.
ich das hier auch ein bisschen sportlich sehe. Und ich denke, so eine Gelegenheit hat man nicht alle Tage, die muss man einfach nutzen.
Das stimmt,
ja.
Und ja, könnte wesentlich besser alles barrierefrei. Das ist hier noch ein bisschen Mangelware, sei es öffentliche Verkehrsmittel oder halt die Behindertentoiletten nicht zur Verfügung stehen.
Also du hast eigentlich jeden Tag irgendwie bist du mit Barrieren konfrontiert. Also
ja,
das ist eigentlich
Überall sind kleinere und größere. Und ja, zum Beispiel bin ich auch von der Stadt Memmaus eingeladen, auf dem Weihnachtsmarkt eine Begehung zu machen, wie barrierefrei das ist.
Ja.
Und dann setze ich mich dafür auch ein, dass einige Sachen doch anders gemacht werden. Zum Beispiel niedriger Tisch, wo man als Rollstuhlfahrer auch mal nicht, dass man die Stehtische und man steht mit der Stirn quasi vor den Tisch.
Stimmt.
Ja, oder auch beim Bestellen, finde ich, denk ich mir manchmal auch gerade so auf dem Weihnachtsmarkt, da hat man ja auch manchmal relativ hohe Tresen. Und dann stelle ich mir vor, wenn du im Rolli ranfährst, dann ist das auch, dann sieht man oben noch so ein bisschen deine Stirn. Aber das ist ja auch irgendwie nicht barrierefrei, ne?
Genau, und darauf muss man halt ein bisschen achten. Wir gehen da jetzt mit ein paar Rollstuhlfahrern hin.
Ah ja, gut.
Und gucken uns das an, wie das aussieht da. Ja. Und dann können wir immer noch ein paar Punkte ansprechen. Und die haben gesagt, die würden sich denn schnellstmöglich drum kümmern, dass das denn läuft.
Ja. Aber es ist ja schön, dass die Stadt Meppen da überhaupt jetzt auch auf euch mal zugekommen ist. Also, dass das Verständnis scheinbar irgendwie jetzt doch mal langsam kommt.
Aber sehr langsam, ne?
Ja, aber ich muss sagen, es wird besser.
Okay.
Das nicht.
Ja,
okay. Es fiel an einigen Ecken kann. Manche Sachen denke ich mir doch, ja, schön, dass ihr es gemacht habt, aber die Umsetzung ist denn suboptimal
gelaufen. Hast du da so ein Beispiel? Hast du mal so ein Beispiel dafür?
Ja, zum Beispiel öffentliche Toiletten. Alles wunderbar. Aber dann gibt es ja oben an der Tür diese Türschließer. Die gehen dann so brutal schwer,
dass
ein Rollstuhlfahrer, wenn er in der Tür rein will, wird er wieder rückwärts rausgeschoben, wenn er nachpackt, weil die Tür halt so schwer geht und wieder in, wird man rausgedrückt, dann muss man da irgendwie...
Also brauchst du eigentlich Hilfe, ne?
Dann braucht man Hilfe, was eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache erfüllt, weil ein Rollstuhlfahrer will eigenständig was machen und nicht immer mit Hilfe. Darum heißt es ja auch Aktivrollstuhl. Ja. Man soll da ja auch mit aktiv werden, aktiv fahren.
Ja.
Aber das wird dann ein verwehrt, wenn zum Beispiel so eine Türen gibt. Ich meine, man kann immer andere Leute ansprechen.
Ja, aber es ist, man möchte vielleicht aber nicht immer andere Leute ansprechen.
Genau, man möchte es nicht. Man will ja auch was selbst machen.
Ja, ja.
Umso einständiger, umso besser.
Naja, das ist ja, das hatten wir vorhin in unserem Fall ja auch, das ist ja Sinn und Zweck auch. Und deswegen fänden wir es natürlich auch so wichtig, dass du diesen Spezialrolli für deinen Sport kriegst, weil den Sport hast du dir ausgesucht. Und dann ist es eigentlich, ne, im Sinne der Inklusion, der Teilhabe, der UNBRK, sollte es nur normal sein, dass du diesen Aktivrolli kriegst, diesen Spezialrolli kriegst, wenn du ihn dann brauchst für deinen Sport. Ne?
Ja, und vor allen Dingen alles sagt Deutschland Inklusion oder alles will Inklusion, aber bei solchen Sachen werden wir dann trotzdem wieder ausgeschlossen.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, da hat Deutschland sowieso einen absoluten Nachholbedarf. Ne? Also wenn man das jetzt auch sieht zu anderen Ländern.
Ja. Ich sag mal, Holland, die sind...
Bist du öfter in Holland unterwegs?
Ja.
Wollte ich gerade sagen, vom
Emsland. Ist ja nicht weit.
Ja.
Deswegen, wie ist das da?
Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, wir haben diesen TikTok-Kanal und da waren wir auch in Holland, in Zoo, in Emden. Und der Zoo ist halt für Rollstuhlfahrer schon mega mäßig.
Ja, cool.
Weil die Gehege sind so angelegt, dass man da gut rüber gucken kann.
Okay.
Oder da gibt's Bootstouren durch irgendwie so ein Afrika-Haus. Ist egal. Und man, da ist ein Boot dabei, extra für Rollstuhlfahrer. Da kann man reinfahren.
Super, ja.
Mit einem Rollstuhl. Man kann sich drehen, dass man vernünftig in Fahrtrichtung steht. Und dann kann man da durchfahren. Und die haben auch so eine Safari, wo man mit einem LKW durch ein Gehege fährt. Und der LKW oder an der Warteschlange dahin gibt es extra einen Rollstuhlweg. Also das heißt, man kann jetzt mit Rollstuhl vorfahren und dann in den LKW.
Ja.
Okay. Man kann da auch so reinfahren. Alles schön.
Ja. Super. Also alles mitgedacht eigentlich, ne?
Ja.
Komplett, ja. Ja. Aber das ist ja auch schön, dass du da nochmal irgendwie so auch informierst, auch über diesen TikTok-Kanal, nochmal Tipps und Tricks auch irgendwie gibst oder auch Mut machst. Also das fand ich jetzt auch nochmal ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, ne, auch anderen Mut zu machen, ne, dass man jetzt, wenn man im Rollstuhl sitzt, ja trotzdem sehr aktiv auch an allem teilhaben kann. Das ist ja auch wichtig, ne, dass du da noch eine Vorbildfunktion auch irgendwie hast.
Genau, weil viele fallen, wie gesagt, auch in Depression, wenn die jetzt die Erstdiagnose MS oder irgendwas kriegen, dann wissen die nicht, wohin. Und dann sehen die bei TikTok, man kann dies noch, jenes noch und dann haben die wieder ein ganz anderes Gefühl, ja. Und dann wissen die auch, wohin.
Ja, ja.
Das ist für die halt auch wichtig, diese Seite, dass man halt über Sachen erzählt, die man noch machen kann.
Ja. Ja, finde ich auch. Also deswegen, ich finde das sehr, sehr, sehr nett von dir, dass du auch gesagt hast, naja, sollte das mit der Krankenkasse und dem Spezialrolli bei dir nicht klappen, was ich nicht glaube, ne? Also ich bin da fest von überzeugt, du kriegst da eine positive Nachricht, aber dass dann vielleicht der Nächste davon profitiert, ne? Also genau. Das finde ich schon ziemlich super.
Mhm. Weil auch wenn ich den Rollstuhl, der ist dann später für den Verein, dass er Verein Leihrollstühle hat.
Ah, okay.
Ja, okay. Ja.
Das, und dann hat der Verein wenigstens welche.
Ja.
Sind die halt nicht deutschlandweit zur Verfügung, aber der Verein hat welche immer für Neue, die sich dafür interessieren.
Ja.
Vielleicht nur ein Probespiel machen wollen.
Ja. So als Frage zum Schluss würde mich nochmal interessieren, wie bist du überhaupt zum Rugby gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht so ein herkömmlicher Sport, sag ich mal, wie Fußball oder Handball oder irgendwie sowas. Das ist schon ne, sehr speziell, auch was du erzählt hast.
Das ist eigentlich bei uns im Meppen spielt die BSG Emsland Basket. Und das wusste ich auch schon, aber Basketball wusste ich, ist immer schwierig für mich mit meiner Koordination.
Ja.
Da bin ich nicht so drauf eingegangen. Und irgendwann haben meine Eltern gesehen, es wird da in Meppen Rugbyverein aufgemacht. Und da habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, denn wann dann?
Ja.
Und dann bin ich dahin und seitdem spiele ich Rugby. Da hatten wir dementsprechend auch noch keine Stühle. Das heißt, ich habe den Basketball-Rollstuhl oder erst mit Basketball gespielt, so ein bisschen Training, dass man da reinkommt überhaupt.
Okay.
Und dann so nach und nach hat man dann auch die Leihrollstühle gekriegt. Dann ging mal wieder welche weg, dann fiel das aus. Und jetzt nach und nach tut sich da was. Welche haben den auch schon mit Kampf, haben denn auch einen eigenen Stuhl?
Okay, also der Kampf ist nicht hoffnungslos, ne? Also du kennst welche, die haben ihn gewonnen.
Hoffnungslos okay. Ist denn nicht, aber schwer ist es schon.
Ja. Und das heißt, du warst von Anfang an eigentlich dabei, seit der Vereinsgründung, ne?
Ja, seit der Vereinsgründung war ich dabei.
Okay, und wie lange machst du das jetzt schon?
Der Verein ist 2019 entstanden.
Okay,
das
ist schon ein bisschen.
In der Corona-Zeit.
Okay.
Das war im Januar 2019. Man wird sich daran erinnern.
Im
März später. Oder Juni wurden die Hallen zugemacht. Da war erstmal Essig.
Okay.
Und dann ist das jetzt 2022 richtig groß angelaufen mit Trainer und alles so weiter.
Ja. Cool. Ja. Sehr schön. Klingt auf alle Fälle spannend und ich werde mir da, glaube ich, nochmal so vom Rollstuhl-Rugby ein paar Videos angucken. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, da gibt es ein paar gute Videos.
Wollte ich gerade sagen.
Das glaube ich.
Also das ist, glaube ich, da geht schon ordentlich vonstatten irgendwie. Also.
Ja, genau. Da geht's gut zur Sache. Da sieht man auch mal Stühle fliegen. Ja. Aber die Personen fallen nicht aus der Stühle, deswegen.
Die sind gesichert, ja.
Die sind gesichert, dass dann nichts passiert. Wird, aber man könnte denken, wie sich
das ist übel,
anhört.
Ne?
Das tat weh.
Ja, das kann schon mal passieren.
Ja, wollte ich gerade sagen, also du hast bestimmt auch schon mal so die ein oder andere Verletzung davon getragen, oder?
Eigentlich noch nicht.
Okay.
Ich bin einmal rausgefallen, aber da hatte ich noch nicht den besagten Beckengurt, weswegen ich eigentlich einen haben will.
Ja.
Ja. Da bin ich einmal rausgesegelt, aber alles halb so wild.
Ich wollte sagen, bist hart im Nehmen, ne? Ja.
Alles gut.
Cool. Okay, Holger. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und dass du uns so ein bisschen aus deiner Geschichte berichtet hast und auch, wie das so für dich ist, da so lange mit der Krankenkasse irgendwie im Clinch zu liegen. Wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen.
Ja.
Ja. Ne? Das ist schon mal viel wert.
Wollte ich gerade sagen. Ich weiß, unser Kollege, tut, ja, was er kann. Und ja, auch wenn es langwierig wird, irgendwie hoffen wir, dass es so schnell wie möglich irgendwie eine Entscheidung gibt, die natürlich positiv ist. Dir noch ganz viel, viel, viel Spaß in deinem Verein. Grüß mal deine Mitspieler irgendwie. Mhm. Viel Spaß dabei noch und danke, dass du extra zu uns nach Hannover gekommen bist, Holger.
War für mich auch so ein persönliches Anliegen hier, persönlich, ja, weil wäre auf anderen Wegen auch gegangen, genau, aber so fand ich es einfach schöner.
Das stimmt, wir auch.
Ja.
Und vor allen Dingen, der zweite Aspekt ist, ich bin rausgekommen, sonst ist man ja auch immer mehr oder weniger zu Hause,
ja,
und so sieht man mal ganz was anderes.
Das stimmt, auch nochmal einen anderen Teil von Niedersachsen, ne?
Ja.
Landeshauptstadt.
So ist es, Holger. Vielen, vielen Dank. Alles Gute dir und bis bald mal wieder. Katharina, dir auch vielen, vielen Dank.
Danke, Steffi,
für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!